Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 16. April. Schön, dass du da bist. Ja, bevor wir uns mit dem heutigen Thema auseinandersetzen, trinken wir doch mal was. Diesmal kein Tee, kein Kaffee, denn diesmal gibt es tatsächlich nur einen großen Schluck Wasser. Ich habe hier eine Flasche stehen und trinke immer nur einen Schluck draus. Warte. Das ist auch ganz schön. Das ölt die Stimme und tut auch ganz gut. Was steht heute an? Heute habe ich wieder ein ganz spannendes und unfassbar interessantes Interview für dich. Ich durfte hier vor einiger Zeit mit dem Menschen sprechen und ja, es gab da sehr interessante Themen, über die wir sprechen durften. Alles dazu erfährst du jetzt im Interview. Danach hören wir beiden uns nochmal ganz kurz wieder. Viel Spaß.
Ja, hallo, grüß dich, Ben.
Magst du dich aber vorstellen, wer du bist?
Ja, ich bin Roman aus Innsbruck. Ich bin seit 2006 einem Autounfall im Rollstuhl, bin Familienvater, Inklusionsaktivist und seit 3 Jahren auch Buchautor.
Sehr schön. Was für ein Buch schreibst du oder was für Bücher schreibst du denn?
Ich bin vor 3 Jahren relativ spontan bei einer Rallye mitgefahren von Luxemburg nach Marokko. Mit einem alten Volvo, ganz ohne Team. Das war eine relativ spontane Idee und das sind manchmal nicht die besten Ideen. Aber ich habe es überlebt, bin zurückgekommen und habe dann tatsächlich daraus mein erstes Buch geschrieben. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich seitdem allgemein neben Abenteuerliteratur auch Thriller und Kurzgeschichten schreibe.
Wow, okay. Das ist schon richtig gut. Da werden wir auch gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Kannst du denn etwas über dein Werk, das heißt, ich habe es aufgeschrieben, ein inklusives Rallye-Abenteuer. Kannst du etwas, ein bisschen was zu den Hintergründen erzählen? Du hast erzählt, dass du einen Unfall hattest und seitdem im Rollstuhl sitzt, das hast du gerade so kurz angeschnitten. Und kannst du vielleicht so ein bisschen was auch über die Hintergrundgeschichte des Buches erzählen?
Ja, sehr gern. Ich habe immer wieder so das Bedürfnis, verrückte Dinge zu machen. Meine Frau ist der Meinung, das ist ein Nachteil. Ich sehe es eher als Vorteil, weil man halt auch mal was erlebt. Und ich habe mir in den Kopf gesetzt, 2023, ich will bei der Europa Orange Rally dabei sein und da mitmachen. Und dann habe ich ein Team gesucht und auch eins gefunden. Und die sind dann einen Monat vor Rallye-Beginn abgesprungen. Und ich stand da ohne Auto, ohne Team und eigentlich auch ohne Geld und haben mir dann gesagt, jetzt erst recht, jetzt fahre ich halt als Ein-Mann-Team. Und ja, da war immer wieder so, ja, aber das geht doch nicht, das ist doch, keine Ahnung, du weißt doch nicht, wo Toiletten sind unterwegs, du weißt doch nicht, wie das Ganze läuft. Und ich habe gesagt, ja, das werde ich schon sehen. Das überlege ich mir dann unterwegs. Und daraus sind ganz, ganz viele wunderbare Geschichten entstanden, so einfach, was ich erlebt habe. Und nach der Rallye habe ich ganz oft immer dieselben Geschichten erzählt und haben mir irgendwann einmal gedacht, bevor ich die jetzt noch 20 Mal erzähle, schreibe ich die in ein Buch. Und das habe ich dann auch relativ spontan gemacht und veröffentlicht. Und das habe ich dann verbunden mit diesem, mit Gedanken über Inklusion. Weil mein Motto damals war Beyond Borders, also Grenzen überwinden. Grenzen sowohl im geografischen Sinn als auch Grenzen und Barrieren, die in unseren Köpfen stattfinden. Das war so die Idee dazu und das versuche ich in dem Buch zu verbinden.
Nicht schlecht. Also Respekt, dass du dich auf dieses Abenteuer eingelassen hast, weil, also Hut ab, da stelle ich mir, also wenn ich mir vorstelle, ich habe eigentlich eine Planung, dass ich mit einem Team irgendetwas mache und dann bin ich in einem fremden Land, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, okay, da wäre ich den, glaube ich, auch anfangs verraten und verkauft. Wie war das denn für dich, als du festgestellt hast, jetzt beginnt es. Also jetzt ist aus dieser Idee, dass du das umsetzen wirst, jetzt ist das reell. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ich habe bis zuletzt nicht gewusst, ob das wirklich klappt. Ja, also ein Beispiel, wenn ich dir erzählen darf. Wir haben ein Auto gefunden, da muss man mit einem Auto fahren, das unter 1.000 Euro wert ist. Das ist eine von den Regeln, also ein altes Auto. Und wir haben da einen Volvo gefunden mit Allrad, mit Automatikgetriebe. Das ist für mich wichtig, damit ich damit fahren kann, in der Schweiz. Und dann habe ich mir gedacht, das ist egal, das ist auch einem Freund von mir, der mitgefahren wäre, angemeldet. Und dann habe ich beim ÖMDC nachgefragt und die haben gesagt, nö, wenn dein Freund nicht mitfährt, dann darfst du mit einem in der Schweiz angemeldeten Auto gar nicht fahren, irgendwo außerhalb der Schweiz. Das heißt, ich habe dann eine Woche Zeit gehabt, tatsächlich das Auto aus der Schweiz zu importieren, was ja gar nicht so einfach ist mit TÜV und Zoll und keine Ahnung was alles. Also ich habe am Samstag bin ich dann losgefahren, am Freitagmittag habe ich noch nicht gewusst, ob ich mit dem Auto überhaupt fahren kann. Das ist bei uns immer so. Und meine Frau war dann schon so, ja, das klappt doch eh nie und so. Und ich habe gedacht, doch, das wird schon funktionieren. Und ich war tatsächlich am Freitag um 2 Uhr am Nachmittag beim Zoll. Der hat dann zuerst gesagt, nee, da brauche ich ein Schätzgutachten. Das dauert noch mal Wochen, bis ich das bekomme. Und dann habe ich dem gesagt, ja, aber ich muss morgen damit losfahren. Und der hat mich dann angesehen und hat dann gesagt, okay, dann glaubt ihr mir das mal. Und dann machen wir das halt jetzt gleich. Und dann war ich am Freitagnachmittag um 3 Uhr, habe ich dann die Kennzeichen tatsächlich erst bekommen für das Auto, mit dem ich am nächsten Tag losgefahren bin. Und da waren mehrere so Geschichten, wo ich mir immer wieder gedacht habe, ja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich klappt, aber ich tue mal so, als ob es funktionieren wird. Und am Ende hat es auch funktioniert.
Wow, okay. Also Hut ab, das finde ich schon, ja, beeindruckend auf jeden Fall. Als du dich, also die Geschichten dann mehrfach wiederholt hast und du dann irgendwie gedacht hast, jetzt mache ich daraus ein Buch. Wie bist du dabei vorgegangen? Also warst du schon immer jemand, der aus dem Schreibbereich kommt oder wie war das für dich?
Ja, also erstens habe ich immer schon gern geschrieben und vor allem gern gelesen auch und ich hätte mir schon immer gedacht, irgendwann einmal schreibe ich auch ein Buch oder Bücher, aber wie so oft hat man irgendwie nicht den Punkt, dass man jetzt damit anfängt. Ja, man hat so Ideen, was man irgendwann mal macht, aber man schiebt sie halt vor sich her. Und für mich war eigentlich das der konkrete Anlass zu sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Was auch geholfen hat, es gibt so eine Plattform, Story.one heißt die, und darüber habe ich ja tatsächlich das erste Buch auch veröffentlicht, die das schon sehr einfach macht. Also das ist so eine Self-Publishing-Plattform, die ganz viel auch abnimmt, wo man dann relativ einfach und schnell auch das eigene Buch in der Hand hat. Genau, somit habe ich eigentlich angefangen. Und danach war es so, okay, StoryOne kann schon viel, ist schon eine coole Plattform, finde ich, aber richtig Buch schreiben geht damit nicht, dafür ist es zu limitierend und habe dann danach eigentlich eben meinen ersten Thriller geschrieben, für den ich im Moment auf Verlagssuche bin.
Also nicht schlecht. Wie weil mit vielen AutorInnen, mit denen ich schon sprechen durfte, die erzählen, dass sie so Schreibrituale haben. Die einen sagen, sie haben bestimmte Musik, wenn sie irgendwelche spannenden Sachen schreiben. Einige hören irgendwelche, ja, was habe ich, eine Person gehabt, die hat irgendwelche Disney-Melodien immer angehabt, immer wenn bestimmte Passagen in ihrem Werk vorgekommen sind. Andere hatten andere Menschen, die für sie Musik komponiert hatten. Wie ist das bei dir? Hast du Rituale beim Schreiben? Irgendetwas, was immer da sein muss, sei es von Getränken oder ähnliches?
Nein, eigentlich nicht. Also ich habe mir ja angewöhnt zu schreiben immer am Abend, so ab 20.30 Uhr erst, weil ich meine, also ich bin ja Familienvater, habe zwei kleine Kinder und da ist untertags halt eher schwierig normalerweise. Also habe immer die Abendzeiten für mich zum Schreiben genommen. Beziehungsweise, was ich auch gern mache, ist im Zug zu schreiben. Oh. Ich habe das Klimaticket und die Rollstuhlplätze in den österreichischen Zügen sind immer in der ersten Klasse. Das heißt, das ist natürlich auch entspannt. Und ich habe wirklich festgestellt, wenn ich im Zug sitze und neben mir die Landschaft vorbeizieht, da habe ich einen guten Schreibfokus. Ich bin tatsächlich auch schon wirklich nur nach Linz und wieder zurückgefahren. Das ist von Innsbruck aus knapp 4 Stunden Zugfahrt in eine Richtung. Bin ich nur hingefahren, am Bahnhof in den Zug zurückgestiegen und bin 8 Stunden Zug gefahren, nur um zu schreiben. Und das war sehr produktiv.
Okay, also das ist auch schön. Ich finde es immer wieder spannend, wenn Menschen von ihren, ja, Ritual ist es ja auch nicht, aber von ihren Spleens oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte, berichten, was sie brauchen, um ein dem Werk irgendwie zu schreiben. War das bei deinem ersten Werk, was du gefasst hast, auch so? Oder war das eher eine Sache, die konntest du anders schreiben? Also hast du denn gemerkt, dass es einen Unterschied in der Herangehensweise gibt bei deinem Ready-Buch und
Ja,
bei deinem Thriller?
ich habe in meinem ersten Buch, da bin ich im Krankenbett gelegen tatsächlich noch, weil ich habe von der Reise ein etwas unerfreuliches Andenken mitgenommen. Ich habe eine Druckstelle am Gesäß gehabt durch das viele Sitzen. Das ist bei Rollstuhlfahrern oft ein Problem und die ist dann nicht von selbst abgeheilt und dann bin ich operiert worden und dann bin ich im Jahr nach der Rallye, also 2024, insgesamt 6 Monate lang im Bett gelegen, bis das wieder abgeheilt ist. So, und darum bin ich einfach im Bett gelegen und habe geschrieben. Also das war schon ein Unterschied. Und der andere große Unterschied ist, ich weiß, man darf das, weiß ich, darf man das bei dir überhaupt sagen, ich habe bei meinem ersten Buch sicher auch mehr KI als Unterstützung genommen. Also nicht zum direkt Schreiben, aber viel mehr KI als Unterstützung genommen, weil mein Ziel war es ja, meine Geschichte zu erzählen. Da war mir jetzt der Text nicht ganz so wichtig, sage ich mal. Und das merkt man auch, wenn man liest. Also das unterscheidet sich schon von den Texten, die ich danach produziert habe, weil da ist es mir in erster Linie darum gegangen, die Geschichte zu erzählen, wo der Text dann eher das Werkzeug dazu war. Und das hat sich später auch geändert, natürlich mein Zugang.
Auch schön. Dann zum Thema KI, da kommen wir später nochmal drauf, weil ich finde ich ganz spannend, auch deine Perspektive diesbezüglich mal zu hören. Bei dir ist noch eine Besonderheit. Du bist nicht nur, dass du Autor bist, sondern du bist ja Familienvater, das hast du ja schon selbst gesagt, und du bist auch Aktivist und das so im Rahmen der Inklusion. Und da würde ich auch mal gerne wissen, welche von diesen Rollen, weil die sind ja alle schon unterschiedlich und beanspruchen ja deine Zeit wahrscheinlich ganz enorm. Welche von den Rollen prägt dich am meisten, wenn du das so vielleicht nennen kannst?
Ja, also am meisten Zeit in Anspruch nimmt natürlich das Familienvatersein. Das ist ganz natürlich. Also meine Kinder sind 6 und 5 und 11 Jahre alt. Also noch in der Phase, wo sie doch viel auch ja, brauchen. Die Rollen als Autor und Aktivist versuche ich im Moment ein bisschen zu verbinden. Ja, also mir geht es nicht darum, konkret Inklusionsliteratur zu schreiben. Also ich will nicht belehren oder da irgendwie moralisierend sein, sondern mir geht es darum, Leute zu unterhalten und ihnen gleichzeitig so ein paar Gedanken mitzugeben. Das ist eigentlich ein bisschen mein Anspruch. Genau, also Inklusionsaktivist bin ich ja vor einigen Jahren einmal genannt worden von der Krone-Zeitung, glaube ich. Da mache ich jetzt gar nicht so viel aktiv. Also das geht im Internet halt, dass ich immer wieder schreibe oder präsent bin. Aber das ist sicher nicht meine Hauptrolle. Also da gibt es andere, die da viel mehr machen und die ich auch sehr bewundere für das. Ja.
Okay. Ja, aber ist doch auch schön, gerade wenn man so ein bisschen auch ernsthafte Themen hat, die mit Humor irgendwie verbindet und dann die Menschen auch unterhält. Weil ich glaube, dieses, was du gerade schon so gesagt hast, dieses erhobene Zeigefinger und ähnliches, da gibt es ziemlich viele von. Und ich könnte mir vorstellen, korrigiere mich da gerne, dass die Menschen bei sowas dann eher lieber zurücktreten, als dass sie sich sowas antun.
Ja, also ich glaube, es braucht beides. Es braucht sicher auch die Aktivisten, die mit dem Holzhammer Dinge einfordern. Und ich bin sehr froh, dass es die gibt. Auch, keine Ahnung, in Deutschland der Raoul Krauthausen zum Beispiel. Und auch andere, die braucht es schon. Das war aber nie mein Zugang. Also ich war doch immer jemand, der eher sagt, so mit dem Augenzwinkern kann ein bisschen mit Leuten auf Augenhöhe ins Gespräch kommen und da was weitergeben. Das war immer mein persönlicher Zugang, wobei ich da nicht, ich will da nicht werten. Ich will sagen, das ist jetzt der bessere Weg als das, was andere machen. Im Gegenteil, ich glaube, bei solchen gesellschaftlichen Themen braucht es diejenigen, die da wirklich mal reinhauen. Ja, das bin ich sicher nicht.
Okay, ja gut. Aber es ist doch eine klare Aussage. Finde ich auch schön. Finde ich ein schönes Statement im Endeffekt. Ich möchte noch mal kurz zu deinem Erstlingswerk einmal zurückkommen, weil da habe ich auch gerade mal drüber nachgedacht. Du hast ja erzählt, dass das sehr, ja, dich sehr geprägt hat. Also so jedenfalls klang es so raus.
Ja.
Gab es da, ja, Szenen, Erlebnisse, die dich so nachhaltig, also wo du nachhaltig drüber nachgedacht hast, naja, also die dich nachhaltig beeindruckt haben, im Positiven, vielleicht aber auch im Negativ, wenn du darüber erzählen magst.
Naja, also beeinflusst oder mitgenommen habe ich viel auch gedanklich. Also ich meine, ich bin ja ohne Team gefahren, aber ich habe dann ein nettes Team zum Beispiel aus Oberösterreich gefunden, wo ich mich ein bisschen anschließen habe können bei der Rallye. Mit denen bin ich auch jetzt noch befreundet. War das Team Höfenfahren. Die waren eine super coole Truppe, 4 Leute, eben, wo ganz viel auch an Gemeinschaft und Freundschaft dann gewachsen ist. Und das war für mich oder ist für mich auch immer so dieser Hauptaspekt, wenn es um Inklusion geht. Das ist irgendwie nicht so eine One-Man-Show, wo man sagt, okay, ich kann alles alleine. Als Rollstuhlfahrer kannst du erstmal gar nicht alles alleine können, ja, weil da natürliche Hürden auch sind. Aber dann diesen Fokus darauf zu legen, okay, was können wir miteinander schaffen? Und da haben wir einfach ganz, ganz viele auch Dinge gehabt, wo ich gesagt habe, ja, keine Ahnung. Wir waren in Fes zum Beispiel. Fes ist eine von den Königsstädten in Marokko, wo ganz viele Gerbereien sind. Und bei diesen Gerbereien, da geht man dann immer irgendwo rauf, damit man runtersehen kann auf diese unterschiedlichen Farbtöpfe, wo halt Leder gegerbt wird. Und das war eher so, dass ich mir gedacht habe, ja, da, okay, ich bleibe halt unten und sehe mir dann eh ein Foto an, ja, so quasi. Und dann war einer aus dem Team, der Klaus, mit mir dort und hat dann gleich gesagt, na, na, da kommen wir schon irgendwie rauf. Und es war sehr optimistisch von ihm, weil er selber hat Probleme mit dem Rücken gehabt. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, schauen wir mal, sind wir mal zur ersten Gerberei hingefahren. Und dann sind da sofort 2 Marokkaner rausgekommen und haben mich da über eine extrem enge, steile Treppe hochgehoben, wo ich mir gedacht habe, okay, ich versuche es mal mit Vertrauen. Hat dann auch funktioniert, war ein cooler Ausblick von oben, wo ich halt allein nie raufgekommen wäre. Aber das war schon ganz oft dieses, ja, geht nicht, gibt's nicht. Ach, jetzt probieren wir es halt einfach mal und wird schon klappen. Manches hat auch nicht geklappt, aber okay, dann, ja, haben wir es zumindest versucht.
Schön. Ich finde, das ist eine richtig, richtig schöne Aussage. Einfach dieses Versuchen und ja, diese Barrieren im Kopf im Endeffekt auch einzureißen. Also es ist ein schön. Glaubst du, das ist ein Kulturding gewesen, dass die Marokkaner so sind im Vergleich vielleicht zu den Österreichern beziehungsweise zu den Deutschen, oder?
Ja, also ja, die Leute, also die waren schon sehr hilfreich, aber ich habe schon auch beides erlebt. Also es war schon auch dieses, okay, da ist jemand im Rollstuhl, den kann man dann vielleicht ausnutzen oder anderweitig. Ja, also ich war in Marrakesch am Ende, da war ich dann in der Altstadt, also in der Medina und habe mir dann gedacht, ich will einfach mal ein bisschen alleine auch unterwegs sein, weil ich das einfach auch gern mache und dann bin ich da durch die Gassen und dann ist ein Typ gekommen, ein junger Marokkaner. Ja, er ist Fremdenführer, er kann mir helfen, er ist Fremdenführer, wohin will ich? Ich habe mir gesagt, ich will gar nirgends hin, ich schaue hier nur. Ja. Nein, nein, er ist Fremdenführer, wohin will ich? Ja, gar nicht. Und dann ist er ungefähr 15 Minuten neben mir hergegangen und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, da drüben ist jetzt dann mein Hotel, ja. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt muss ich 15 Euro zahlen, weil er hat mich hierher geführt. Und ich hab dann gesagt, nee, du hast mich gar nicht hierher geführt, du kriegst gar nichts von mir. Und dann ist er wirklich aggressiv und böse geworden, ja, und hat dann vor mir so gesagt, will you see my bad face? Und er muss ihm da jetzt das Geld geben. Und ich habe dann geschaut, der hat sich da offensichtlich auch eine Ecke ausgesucht, wo weit und breit sonst niemand war. Und ich habe das gar nicht realisiert, dass das eigentlich eine wirklich gefährliche Szene war. Ich habe ihm nachher nur gesagt, no, I don't want to see your bad face. What will you do? Will you punch a man in a wheelchair? Man hätte er wahrscheinlich getan, ja. Und dann hat er nochmal gesagt, nein, okay, nicht 15 Euro, nur 10 Euro soll ich ihm geben. Und dann geht er. Und ich habe dann gesagt, okay, also ganz so leicht komme ich da jetzt nicht raus. Und dann habe ich glaube, 1 Euro oder knapp 1 Euro war es in Bar, was ich halt noch in der Tasche gehabt habe. Dann habe ich ihm gesagt, ich gebe ihm das und mehr habe ich nicht. Und er soll dann verschwinden. Er hat das dann angesehen kurz. Plötzlich hat er gelächelt, mich umarmt, hat mich, als wäre ich sein bester Freund, und hat gesagt, oh, my friend, und hat mir einen guten Tag gewünscht. Und danach hat er noch auf mein Handy geschaut, das auf meinem Schoß am Rollstuhl gelegen ist, und hat gesagt, ich soll das doch bitte einpacken, weil da hier sind böse Leute, die könnten mir das stehlen. Ja, einer von denen steht vor mir, danke.
Wow.
Also da habe ich schon auch 2, 3 solche Situationen erlebt, wo ich dann gemerkt habe, ja, also da sind nicht alle lieb und nett, ja.
Ja, Menschen sind vielfältig. Es gibt solche und solche, aber ja, interessant. Als du ihm einmal den Euro gegeben hast, wie er gewechselt ist. Also fand ich ja schon speziell.
Als wäre ein Schalter umgelegt. Und ich
Ja.
glaube, für ihn war das auch so, okay, er hat jetzt 1 Euro verdient, das reicht ihm auch. Ja, der macht das ja wahrscheinlich den ganzen Tag und das ist ja auch sein Einkommen. Ja, der lebt ja auch davon. Ist ja nicht so, dass sich der da bereichert an mir. Aber es war trotzdem so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, okay, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Danke.
Ja, das glaube ich.
Aber es ist eine tolle Geschichte fürs Buch. Also.
Genau, vielleicht dafür ist es da ja gut gewesen. Aber naja, kannst du etwas über deinen Thriller erzählen? Das würde mich auch mal gerne interessieren. Worum geht es in dem überhaupt?
Ja, der ist ganz anders. Also mein Protagonist ist dort im Rollstuhl. Ich habe mir damals nämlich gedacht, es gibt schon Literatur und Filme, wo Menschen im Rollstuhl vorkommen, aber dort ist es doch immer eher so dieses, ja, die haben dann irgendeine Superpower. Also es gibt zum Beispiel einen Ermittler, der ist blind, der löst immer alle Fälle, weil er so ein geniales Gehör hat. Oder es gibt dann so diese autistischen Ermittler, die mit ihrem genialen Verstand halt dann Fälle lösen. Also Behinderung wird dann oft entweder so mit diesem Inspiration-Porn-Thema verbunden. Ja, die sind dann ganz inspiriert, weil sie behindert sind, oder dieses Mitleidsthema. Ja, nee, die sind ja ganz arm, weil sie behindert sind. Ich wollte da eigentlich was Neues schaffen, insofern, dass mein Protagonist zwar eine Behinderung hat, aber das wird an keiner Stelle irgendwie dramatisierend oder in den Vordergrund gestellt, weil er ist nicht ein Rollstuhlfahrer, der ermittelt, sondern er ist ein Ermittler, der halt auch im Rollstuhl sitzt. Das ist einfach Teil seiner Lebensrealität, was relativ unspektakulär Teil der Geschichte ist, schon auch plotrelevant, ja. Also es gibt dann schon Szenen, die anders sind, weil er im Rollstuhl sitzt. Aber das ist dann weder dieses, wow, so inspirierend, aber auch nicht so, oh, arm, sondern das ist halt Teil seiner Realität. Und das war mein Ziel oder ist eigentlich das Ziel, was ich im Moment habe für meine Literatur. Und genau, und also ansonsten ist schon ein klassischer Thriller, spielt zwischen Wien und Tirol. Der Ermittler Alex Hoffmann ist in Wien, von seinem besten Freund, die Frau wird ermordet und die Spuren führen dann in ein kleines Tiroler Bergdorf, wo ganz am Ende auch der Showdown stattfinden wird. Und genau.
Klingt aber richtig gut. Also ich finde diese Normalität, die ja auch die Lebensrealität von Menschen einfach darstellen, ohne dass es, wie du schon gesagt hast, irgendwas Besonderes ist oder so, das finde ich sehr charmant einfach gemacht. Weil wenn man sich überlegt, wie viele Krimis in Schülern tragen, die ermitteln irgendwie eine Brille und so weiter. Eine Brille ist ja im Endeffekt auch nur irgendwie ein Gegenstand, was versucht, ich würde sagen, ein Defizit oder wie auch immer man das
Ja.
ausgleichen will. Und darüber denken wir auch nicht drüber nach. Das ist schon schön. War es dir wichtig, dass du so einen Normalitätscharakter damit herstellst?
Genau. Also das war, also für mich geht es um zwei Dinge. Erstens, man muss ja eine Behinderung nicht irgendwie negieren oder komplett ausklammern, weil es ist halt Teil der Wirklichkeit. Aber also für einen Behinderten selbst ist es nichts Spektakuläres. Also für mich ist es nicht besonders, dass ich im Rollstuhl sitze, mache ich seit 20 Jahren so quasi. Ja, es ist jetzt nicht sonderlich aufregend, es ist auch nicht sonderlich inspirierend oder sonst was. Es ist aber mein Leben. Und gerade dieses Inspiration Porn, was Sie da angesprochen haben, das ist schon so etwas, was ich tatsächlich auch im Alltag erlebe. Keine Ahnung, ich bin im Supermarkt bei uns um die Ecke und irgendwann war mal so eine ältere Frau, die sagt, oh, sie findet das so inspirierend, wie ich das mache. Und ich so, was mache ich denn? Ja, einkaufen, sage ich, ja, danke. Aber warum soll das jetzt jemanden inspirieren? Ich meine, ich gehe einkaufen, ja, danke. Das ist aber oft bei Menschen mit Behinderung, dass sie das erleben, dass nur weil sie halt ihr Leben leben, andere sagen, oh, so inspirierend. Also ich habe kein Problem damit, wenn ich eine Inspiration bin für Leute, aber dann bitte auch für etwas, was inspirierend ist, ja, wo etwas Besonderes ist, ja. Einkaufen gehen gehört nicht dazu.
Ja.
Mache ich jeden Tag.
Das ist schon spannend. Also ich weiß, dass es mal, also ich bin im sozialen Bereich tätig und ich weiß, dass es mal was war das? Irgendwie war das einfach nur ein Aufruf. Ich habe mit Jugendlichen gearbeitet und es war so ein Aufruf, so Perspektivewechsel einzunehmen. Und dann war das Thema Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung.
Ja.
Gab es da so einen Videoclip dazu und dann wurde der Plot ging irgendwie damit, dass zwei Leute liefen unterwegs oder liefen irgendwie die Straße entlang und die eine Person war blind. Und dann hat man einfach die Perspektive mal gewechselt, wie die eine Person das wahrnimmt und die andere Person. Und die blinde Person hat natürlich logischerweise alles schwarz wahrgenommen. Das war eine Person, die von Geburt aus blind war und hat halt alles schwarz wahrgenommen. Und man hat dann die Person aber von vorne dann auch mit Kameras für Menschen, die sehen,
Ja.
gesehen. Und die Person, die blind war, war glücklich, hat gestrahlt und die Person, die gesehen hat auf alles geachtet, weil sie gemeint hat, dass sie auf die blinde Person mitachten müsste und dieses total sich konzentrieren auf potenzielle Gefahren und so weiter. Und darüber haben wir dann diskutiert mit den Jugendlichen und die waren das so, sie würden lieber so blinden Menschen Menschen helfen, aber aus diesem Aspekt von wegen, wir müssen diesen armen Menschen helfen, aber nicht, weil die gerade selbst nach Hilfe gefragt haben, sondern sie machen das aus irgendeinem merkwürdigen Grund. Und wir hatten das Glück, dass wir auch eine sehbeeinträchtigte Person im Kollegium hatten. Also die konnte, glaube ich, 20% sehen noch. Mhm. Und die hat dann erzählt, Leute, wir wollen nicht irgendwie wie ein rohes Ei behandelt werden. Wir sind Menschen wie alle anderen. Das Einzige, was bei uns ist, dass wir nicht sehen oder schlecht sehen, wie auch immer. Behandelt uns vernünftig. Wenn wir eure Unterstützung brauchen, dann sagen wir das schon. So wie ihr, wenn ihr etwas kleiner seid und im Regal irgendwie nicht reinkommt, werdet ihr auch versuchen, jemanden, der vielleicht etwas größer ist oder wie auch immer, zu fragen, ob die Person euch hilft. Aber nicht, macht das nicht, weil ihr irgendwie meint, uns das wegzunehmen oder das für uns zu machen. Und das ist eine Sache. Ist dir das auch schon passiert? Also, dass Menschen gemeint haben, sie müssten dir helfen?
Ja, aber das ist in Marokko sicher auch häufiger passiert als bei uns. Ich meine, die sind dann nicht so gewohnt. Man sieht viel weniger Menschen mit Behinderung im Alltag in Marokko. Dass sie das nicht so gewöhnt sind im Umgang. Das betrifft ja bei uns auch oft Leute. Ja, dieses helfen wollen, dieser Impuls kommt ja oft aus der eigenen Unsicherheit heraus, dass die Leute, also ich unterstelle ja niemanden Bösartigkeit oder sonst was, das ist oft eine Hilflosigkeit, die damit einhergeht. Und ja, ich meine, ich habe auf meinem Substack, das ist so mein Newsletter-Tool, Substack, da schreibe ich unter Rolling Zone, substack.rollingzone.com, glaube ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, da schreibe ich eine Serie im Moment, die nennt sich Barrieren im Kopf, wo ich verschiedene solche Themen aufgreife und versuche, so aus meiner persönlichen, verbinden mit meiner persönlichen Erfahrung und ein bisschen mit Humor auch einfach zu teilen. Und da merke ich schon, da bekomme ich immer wieder Feedback von Leuten, die sagen, das ist einfach super hilfreich für sie, weil sie einfach nicht wissen, wie sie genau jemanden im Rollstuhl begegnen sollen. Keine Ahnung. Und da sage ich dann immer, ja, frag um Hilfe. Also frag, ob er Hilfe braucht. So halt nicht. Ne? Im schlimmsten Fall, ja. So, ganz einfach. Nicht so kompliziert.
Das stimmt. Das ist schon spannend. Für alle, die gerade nicht mitgeschrieben haben, die Links alle dazu, die Roman alle genannt, der gerade genannt hat, die habe ich euch alle in die Shownotes auch gepackt. Also könnt ihr nachher alles da euch in Ruhe durchklicken. Ja, also finde ich interessant und finde ich auch sehr schön, dass man versucht, so ein bisschen den Menschen im Endeffekt, die nicht im Rollstuhl sitzen, einfach auch so eine Anleitung zu geben, wie man mit Menschen umgeht, die im Rollstuhl sitzen oder, aber ja, finde ich interessant, aber traurig auf der anderen Seite, was das hier eigentlich bedeutet, dass wir scheinbar, wie du es irgendwie so schon dargestellt hast, scheinbar so eine gewisse Unsicherheit in uns haben, weil wir das doch noch immer als etwas Besonderes sehen.
Ja, das ist vielleicht auch ein Stück weit, wie ich meine Rolle als Inklusionsaktivist ein bisschen interpretiere, weil du das zuerst angesprochen hast. Ich bin sicher nicht dieser politische Kämpfer für Veränderung. Ich rede gern mit Leuten über Dinge, über Barrieren im Kopf zum Beispiel oder auch Umgang mit Menschen mit Behinderung. Ich hatte da jetzt vor 2 Wochen zum allerersten Mal die Gelegenheit, mein Buch Ein inklusiver Schwelle-Abenteuer mit der Schulklasse vorzulesen. Mhm. Also habe ein, zwei Kapitel gelesen und danach mit ihnen halt über Inklusion und Behinderung und so geredet. Das war wirklich auch super spannend und da kommen einfach alle möglichen Fragen. Das ist auch etwas, was ich in Zukunft öfter machen möchte. Mhm. Einfach mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch darüber zu bekommen, weil die sind sowieso oft am erfrischendsten und am ehrlichsten, auch in ihren Fragen.
Ja, Kindermund tut Wahrheit kund. Genau, Kindermund tut Wahrheit kund. Irgendwie sowas gibt es ja so einen komischen Spruch.
Genau, aber die sind auch viel natürlicher. Ja, merke ich ganz oft, wenn ich in der Straßenbahn sitze und ein Kind schaut so und dann ist meistens die Mutter oder der Vater, jetzt starr nicht so, ja, das macht man nicht. Ja. Wenn ich das mitkriege, sage ich fast immer, ja, also wenn er eine Frage hat, kann er mich auch fragen. Ja, also kein Thema. Ja. Sind meistens den Eltern zu blöd.
Ich finde es so faszinierend einfach, dass wir Dinge, die nicht in Anführungszeichen der Norm entsprechen. Und dass, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen es mit irgendeiner Einschränkung gibt, von solchen, nehmen wir es von der ganz, 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 die nicht die Lebensqualität so massiv einschränken, wie zum Beispiel hier eine Brille, also mit ganz wenig Sehstärke. Das ist so normal für uns, aber trotzdem haben wir das Gefühl, dass alle anderen, wo die Einschränkungen etwas stärker sind, dass das immer noch etwas Besonderes ist. Also das ist schon sehr spannend. Also Da würde mich nämlich auch was mich zu interessieren. Und zwar, da in deinen Büchern verbindest du ja so ein bisschen die Abenteuergeschichten und das gesellschaftliche Thema. Was war es dir wichtig oder ist es dir wichtig, dass deine Lesenden etwas davon mitnehmen, dass sie irgendwie zum Denken angelegt werden? Also dieses Barrieren im Kopf abbauen oder was steckt da für dich hinter?
Ja, ist mir wichtig, aber immer erst quasi in zweiter Linie. In erster Linie will ich mit meinem Schreiben Leute unterhalten und ich glaube auch, das ist der Zugang, wo man Leuten dann auch etwas zum Denken mitgeben kann. Also wenn ich jetzt nur über Inklusion schreiben würde, das würden die Leute lesen, denen das eh wichtig ist und die anderen normalerweise nicht. Ja, also dann bleibt man so innerhalb der eigenen Bubble und das ist irgendwie sehr fruchtlos. Ja, dazu habe ich auch keine Lust oder dafür will ich meine Zeit nicht verwenden. Also ich will Leute unterhalten mit dem, was ich schreibe und wenn die dann noch ein oder zwei Gedanken mitnehmen, perfekt. Ja, und wenn sie sich nur unterhalten gefühlt haben, freue ich mich auch. Ja, also dann passt das auch.
Ja, okay, gut. Ich stelle mir dein Leben in vielen Punkten sehr. Einen Augenblick, ich muss mich mal kurz einmal räuspern. Irgendwie hatte ich einen Frosch im Hals. Ich stelle mir viele Dinge, die du in deinem Leben machst, sehr energieintensiv vor. Also ich meine jetzt nicht deine Behinderung, sondern ich meine das Aktivistendasein, ich meine als Familienvater und alle anderen Sachen, die du noch so irgendwie hast. Wie schaffst du es? Weil ich kann mir auch durchaus vorstellen, da kannst du mich gerne korrigieren, wenn das nicht so ist, dass man da auch manchmal so ein paar negative Rückmeldungen auch bekommt. Und wie schaffst du trotzdem dran zu bleiben, trotzdem weiterzumachen, trotzdem, also bei der Erziehung logischerweise, das kann man nicht einfach so aufgeben, aber so bei anderen Dingen, wie schaffst du da dran zu bleiben? Was motiviert dich?
Also zum einen bekomme ich viele positive Rückmeldungen auch. Ja, und das, also eben vor allem seit ich jetzt auch meine Newsletter und so schreibe, da habe ich auch eine sehr nette Community, wo ganz viele positive Rückmeldungen immer kommen. Im Alltag ist es hauptsächlich meine Frau, die mir halt auch oft den Rücken frei hält und die mich auch jetzt gerade beim Schreiben immer sehr unterstützt und die dann auch immer wieder sagt, na, sie nimmt die Kinder und dann kannst du einen Tag eben, keine Ahnung, einen Tag zum Schreiben oder dann machst du mal das und das oder für die Recherche für meinen letzten Roman, da war ich mal 4 Tage lang in Wien, weil das ja in Wien spielt, da hat sie auch gesagt, überhaupt kein Problem. Also die hält mir da wirklich gut den Rücken frei und was irgendwie dieses Energetische, dieses Persönliche angeht. Also ich bin also ich bin schon auch ein spiritueller Mensch, wenn man das so sagen kann. Also ich bin auch in der Kirchengemeinde und da würde ich jetzt eher sagen, dieses Meditieren, also andere würden sagen, okay, man betet halt oder so, aber man kann es ruhig auch als Meditation bezeichnen, ist für mich schon ein Teil meines Alltags auch. Das ist etwas, wo ich einfach sage, einfach mal eine halbe Stunde still werden, jetzt ohne irgendwelche religiösen oder spirituellen Übungen zu machen, einfach nur still werden. Ist super wertvoll, ja, und da das versuche ich auch einzuüben, gerade in hektischen Zeiten. Genau, ja, diese drei Dinge, also Rückmeldungen aus der Community, meine Frau natürlich ganz besonders, die mir auch den Rücken frei hält und mich da sehr ermutigt. Und auch dieses persönliche ruhig werden, Zeiten einzubauen, wo man sagt, jetzt mache ich einfach mal gar nichts und bin einfach nur da und habe Zeit für mich. Ja.
Schön. Das ist eine gute Sache. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, was du vorhin schon mal so kurz angeschnitten hast, und zwar das Thema KI. Bei dir ist ja die Besonderheit, dass du es nutzt, weil es dich unterstützt. Ich habe mit schon ganz vielen AutorInnen schon darüber gesprochen und so der Grundtenor war der eher das Ganze ablehnend, standen dem häufig ablehnend gegenüber. Aus dem Grund einfach, ja, das ist Diebstahl, was man da macht, weil die Urheberrechtssachen nicht geklärt sind und so weiter und so fort. Jetzt würde ich gerne deine Meinung, deinen Standpunkt dazu vielleicht ein bisschen mehr dazu hören.
Ja, also ich bin der Meinung, diese Urheberrechtsgeschichten müssen geklärt werden rechtlich. Und das ist ein Prozess. Ich glaube, da wird die Gesellschaft auch nachziehen und da werden hoffentlich Lösungen gefunden. Ich kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit, also ich komme aus einer Zeit, wo das Internet ja ein bisschen angefangen hat. Da hat es mal eine Zeit gegeben, da war so eine MP3-Plattform Napster ganz groß. Ich weiß nicht, ob sich manche Hörerinnen und Hörer daran erinnern. Da hat man quasi Musik, die man am eigenen Rechner hat, mit anderen geteilt. Und das war dann immer so halb illegal, weil da hat ja niemand dafür gezahlt. Ja, man hat quasi plötzlich gratis fast fast die ganze Musik zur Verfügung gehabt, ja, über MP3s. Und das war dann am Anfang so, ja, das wird die Musikszene zerstören und die Künstler bekommen nichts und das ist ganz schlimm. Und das war ja auch ein Riesenproblem. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis man das reguliert hat und jetzt Streaming einfach auch ein Teil der Einkommen für Künstler ist. Ja, kann man sagen, ist das besser oder schlechter, als es vor dem Internet war? Ich weiß es nicht, aber man hat halt einen Weg gefunden, wie es trotzdem geht. Und ich glaube, diese Urheberrechtsfrage, die muss geklärt werden, auf regulatorischer Ebene, ja, dass halt dann dafür auch über Tantiemen oder irgendwie da halt Geld auch an Autoren fließt, deren Texte verwendet werden. Das ist für mich das eine. Das ist eine offene Frage, die geklärt werden muss und die ich hoffentlich auch geklärt wird, ja. Auf der anderen Seite eben, ich empfinde es schon als hilfreich und zwar nicht im Sinne von Texte schreiben lassen, weil das kann die KI einfach nicht. Also wenn ich die KI dann mal Szenen schreiben lasse, weil ich gerade nicht inspiriert bin, denke ich mir immer, ja, danke, aber so sicher nicht, ja. Keine Ahnung, ja. Also dafür ist sie einfach nicht geeignet. Was aber wirklich gut geht, ist halt so Brainstorming-Geschichten oder keine Ahnung. Wenn ich irgendeine Side-Story brauche für meinen Protagonisten, die im Buch nie vorkommt und ich jetzt gerade keine Lust habe, mir da eine ganze Side-Story zu überlegen, kann ich das die KI machen lassen. Das finde ich schon super hilfreich. Und vielleicht bin ich auch einfach da so pragmatisch, dass ich mir denke, das nimmt mir Arbeit ab und das passt dann auch für mich, ja.
Okay, also eine sehr pragmatische Sichtweise.
Genau, für mich geht es wirklich auch noch darum, am Ende, weil ja wirklich mittlerweile ja ganz viel KI-Bücher nur mit Copy and Paste quasi gerade bei Amazon hochgeladen werden. Das ist alles absolut Schrott, ja. Das sollte, also da bin ich auch enttäuscht von Amazon, wobei, was heißt enttäuscht von so einem Weltkonzern, die machen, was ihnen Geld bringt. Aber das sollten die unterbinden eigentlich, weil die zerstören einfach den Buchmarkt oder vor allem den Self-Publisher-Markt damit, ja. Durch dieses ganze KI-Zeug, was da hochgeladen wird.
Das stimmt. Aber gut, ich finde es es ist ein nüchterner Ansatz. Es ist ein Ansatz, der ganz klar, du positionierst dich ganz klar und sagst so, die Urheberrechtssachen, die müssen auf jeden Fall geklärt werden, weil das geht gar nicht. Aber auf der anderen Seite sagst du, ja, man kann es aber für die und die Aspekte, kann man es durchaus benutzen, wenn es dadurch eine gewisse Arbeitserleichterung darstellt. Also finde ich schön. Finde ich eine gute Herangehensweise. Bin mal gespannt, wie sich die KI-Bubble entwickeln wird, was da noch so alles passieren wird. Kommen wir nochmal zu dir noch ein bisschen zurück. Auch wenn du nicht so gerne dich so als Aktivist siehst, betitelst, wie auch immer, würde ich vielleicht trotzdem das irgendwie anders vielleicht versuchen, den anderen Titel zu geben. Als jemand, der vielleicht auch die Barrieren abbauen möchte, als einen Barriereneinreißer. Ich nenne dich jetzt Barriereneinreißer. Ja. Als ein Barriereneinreißer. Gibt es da ein Projekt oder eine Initiative, an der du mitgewirkt hast oder die du kennst, die du besonders gut findest, auf die du vielleicht sogar stolz bist, du sagst, schön, dass es die gibt, schön, dass ich da mitmachen durfte, etc.
Naja, zum einen bin ich ja Teil von Integration Tirol. Das ist eine Familienberatungsstelle, speziell für Eltern von Kindern mit Behinderung. Mhm. Also da bin ich im Büro als administrative Kraft, aber auch ganz, ganz viel, das ist ein Verein, der das macht, ein Elternverein, ganz, ganz viel in den Aktivitäten dort mit dabei. Und der Verein engagiert sich schon auch sehr politisch, einfach um die Rahmenbedingungen für Eltern von Kindern mit Behinderung, für diese Familien neu zu verbessern. Und da bin ich eigentlich schon stolz, Teil davon zu sein, weil da habe ich besonders viel mitbekommen. Also wenn man sich vorstellt, Eltern von Kindern mit Behinderung, die sind sowieso in einer sehr schwierigen Situation. Die sind besonders herausgefordert, einfach durch den normalen Familienalltag. Und da gibt es halt immer noch ganz, ganz viele Barrieren und Hindernisse, die unser Staat, unsere Struktur denen noch zusätzlich aufbürdet. Es ist, keine Ahnung, es gibt zwar ganz viel Förderung und Therapien und Hilfe und Unterstützung, aber um zu diesen Unterstützungen zu kommen, braucht man oft enorm viel Kraft und Energie als Eltern mit Kindern mit Behinderung. Und da ist unser Ansatz, eigentlich sollte diesen Familien und diesen Eltern der rote Teppich ausgerollt werden, damit man sie so gut wie möglich unterstützen kann als Gesellschaft und ihnen nicht einfach noch bürokratische Hindernisse und Hürden in den Weg schmeißt. Ja, keine Ahnung. Also ein ganz klassisches Thema, was immer wieder kommt, ist das Pflegegeldthema in Österreich. Ja, also in Österreich gibt es Pflegegeld, ist in Deutschland vielleicht ähnlich, weiß ich nicht. Und da wirst du eingestuft, je nachdem, wie hoch der Pflegeaufwand ist. Und die Behörden versuchen immer so gering wie möglich einzustufen. Da geht es aber dann teilweise um 700, 800 Euro im Monat, was die einfach niedriger einstufen. Und die Eltern sind dann hilflos und verzweifelt und haben gar nicht die Kraft, irgendwie dagegen vorzugehen. Und da unterstützen wir sie ganz oft und sagen, hey, das ist aber euer Anspruch, euer Recht und ihr braucht das ja auch für euren Alltag. Und dann kämpfen wir mit ihnen halt den Weg durch und machen die Einsprüche und so, bis sie am Ende, keine Ahnung, wir haben Paare begleitet, da hat die Behörde gesagt, du bekommst Pflegestufe 1, das heißt 50 Euro im Monat und am Ende war es Pflegestufe 6, das sind 700 oder 800 Euro im Monat. Keine Ahnung, wow. Vielleicht habe ich die Beträge jetzt verwechselt oder noch mehr, ich weiß es nicht. Weil es halt ein autistisches Kind war, das an manchen Situationen total gut funktioniert und die Behörde war da, hat das gesehen, hat gesagt, läuft doch eh alles super. Aber das kann auch sein, dass da nächtelang und wochenlang nur Ausnahmezustand herrscht in der Familie, was keiner von uns sich auch nur annähernd vorstellen kann wahrscheinlich, was das bedeutet. Und ja, die Behörden sagen mal, nö, haben wir nicht gesehen. Wo wir das gesehen haben, war das ganz in Ordnung und das passt für uns so. Und da braucht man halt viel Kraft und Energie, damit da Familien zu ihrem Recht kommen. Und da ein Teil davon zu sein, das finde ich gut.
Ja, das ist, finde ich, richtig, finde ich richtig, richtig schöne, sehr löbliche Sache. Als du gerade das mit der autistischen und dem autistischen Kind angesprochen hast, das hat mich an ein Erlebnis aus meinem Berufsalltag erinnert. Ich durfte vor einiger Zeit einen jungen Mann begleiten, der war höchstgradig, also der hat was schwerst körperlich und geistig behindert, hat einen ganz starken Autismus, der konnte sich verbal kaum ausdrücken und die Mutter war alleinerziehend und alle Unterstützungsmaßnahmen, die irgendwie angeboten worden sind, wurden eingestellt mit der Begründung, so schlimm ist das Ganze nicht.
Ja.
Und da hätte ich mich zum Beispiel auch gewünscht, dass es da so Initiativen wie es die gibt, in der du da tätig bist, weil die gab es in dem Zeitraum gab es die nicht. Das wurde dann über andere Wege, wurde diese Familie unterstützt. Aber das ist eine Sache, also manchmal erlebt man Dinge, wo man sich fragt, diese Menschen jemals mit Menschen kommuniziert haben.
Ja.
Das ist schon, schwer. Das ist, wie drücken wir das mal aus? Gehst du da mit einem Gefühl rein von, du willst diese Menschen unterstützen? Oder ist das eher so ein Gefühl von, schauen wir mal, dass wir irgendwie das Schlimmste verhindern können?
Ja, also in dieser Rolle bin ich eigentlich ganz oft eher sogar, jetzt wieder ein bisschen politischer, komme ich von Seiten der Menschenrechte her, um das immer ganz groß aufzuhängen, oder? Also wir haben ja, in Europa gibt es die UN-Behindertenrechtskonvention, die ja auch zum Beispiel Österreich und auch Deutschland unterzeichnet hat, wo eigentlich steht, jeder Mensch hat das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe und diskriminierungsfreies Leben und so weiter. Und darum, das ist eigentlich so ein Antrieb für mich, wo ich sage, hey, es geht um ein Recht, das die Menschen haben. Ja? Das sind keine Almosen, wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen keine Almosen, wir brauchen nicht was spenden, sondern es ist ein Recht, dass Menschen mit Behinderung haben, auf die größtmögliche gesellschaftliche Teilhabe. Ja? Und das ist eigentlich so immer dieser Grundtenor, der da mitschwingt.
Okay, ja, und absolut wichtig. Also das ist, ich glaube, da kann man gar nicht genügend drauf aufmerksam machen. Hast du das Gefühl, dass sich seitdem du selbst mit Barrieren im Alltag konfrontiert bist, dass sich dein Blick verändert hat? Also der Blick auf die Gesellschaft verändert hat?
Definitiv, ja. Und zum einen, ich bin seit 20 Jahren im Rollstuhl, da verändert sich dein Blickwinkel ganz automatisch, logischerweise. Aber seit ich mich jetzt mehr allgemein mit dem Thema Barrieren und Inklusion und Behinderung beschäftige, ist mein Blick sicher noch mal weiter geworden. Also als Mensch mit Behinderung siehst du ja primär mal nur deine eigene Behinderung und denkst, okay, ja, es müssen halt Rampen da sein, dann ist eh alles super als Rollstuhlfahrer. Und wenn man sich dann mit dem Thema breiter beschäftigt, dann merkst du, ja, Barrierefreiheit ist ja ein viel umfassenderer Begriff. Ja. Barrierefreiheit bedeutet ja wirklich, dass alle Menschen gleichberechtigt Zugang zu einer Dienstleistung oder zur Gesellschaft halt haben. Ja. Und das bedeutet eben nicht nur ein Rollstuhl, ja, das bedeutet auch, keine Ahnung, Gebärdendolmetsch, das bedeutet Leitsysteme für Blinde und Sehbehinderte, das bedeutet vielleicht irgendwo Räume, wo Menschen ausweichen können, die psychische oder mentale Beeinträchtigungen haben. Ja. Also der Begriff Barrierefreiheit, der wird immer oft nur so gesehen, ja, halt Rampen müssen da sein, aber Barrierefreiheit heißt einfach viel umfassender gedacht, wie können wir allen Menschen Zugang zu unserer Dienstleistung oder zu dem, was wir anbieten, geben. Und das hat meinen Blick dann sicher auch verändert in den Dingen, wo ich Dinge mache oder anbiete. Ja. Ganz kleines Beispiel, wenn ich mittlerweile Texte schreibe im Internet und ich hänge Bilder dazu, dann denke ich mittlerweile ganz automatisch daran, eine Bildbeschreibung dazu zu geben, weil Menschen mit Sehbehinderung, die benutzen einen Screenreader und die sehen das Bild nicht. Wenn dann ein Alttext, also eine Bildbeschreibung dabei ist, dann liest ihnen der Screenreader vor, da ist ein Bild und da ist das drauf. Ja. Mhm. Das ist so eine Kleinigkeit, wo ich aber, was ich früher nie gemacht hätte, ja, weil ich nicht mal daran gedacht hätte, wo ich mittlerweile ganz selbstverständlich sage, ja klar gehört das dazu. Ja,
ja, es ist immer wieder faszinierend, traurig und beeindruckend zugleich, wie selbstverständlich wir Dinge annehmen, dass sie so sind, wie sie sind, bis sie dich komplett anders verhalten. Bis dann irgendetwas Neues hinzukommt oder etwas wegkommt und dadurch etwas Neues hinzugefügt wird. Also das ist schon interessant. Und da würde mich nämlich jetzt mal bei dir auf der Autorenseite würde mich das mal interessieren. Als du angefangen hast, dein Werk über Story One zu veröffentlichen oder damit zu schreiben im Self-Publishing, wie war so deine Sicht da auf die, vielleicht nennen wir sie mal Unterhaltungs-Inklusionsliteratur? Ich glaube, den Begriff gibt es nicht, aber das so, hast du ja...
Sollte es aber geben.
Ja, gut. wie war deine Sichtweise darauf? Hast du festgestellt, das gibt es gar nicht? Und wenn, gibt es nur das, was du vorhin schon so benannt hast, entweder dieses, ja, ganz besonders oder dieses Mitleid? Also, wie war da so deine Sicht?
Naja, da wollte ich eben eigentlich ein Buch schreiben, wo ich eine Geschichte erzähle, dass man auch als Rollstuhlfahrer so Abenteuerurlaub machen kann, weil davon gibt es ganz wenig. Also, da habe ich mir irgendwie auch gedacht, ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, als Mensch mit Behinderung in Urlaub zu fahren. Da gibt es tolle Clubs und alles barrierefrei und alles ganz super. Also die Möglichkeiten gibt es ja jetzt schon. Aber zu sagen, hey, ich will eine Backpacker-Tour durch, keine Ahnung, irgendwo durch die Wüste machen in Jordanien oder so, da hat man dann ganz wenig, da findet man ganz wenig darüber. Irgendwie. Und das war schon ein Anliegen für mich. Ich möchte Leute, also auch Menschen mit Behinderung ermutigen, mal verrückte Dinge zu tun und einfach mal zu schauen, wie weit man kommt. Natürlich immer mit einem Notfallplan. Ja, also es geht ja nicht darum, sich dann da irgendwie selber in Lebensgefahr zu bringen und dann, keine Ahnung, irgendwo in der Wüste zu stehen und keinen Plan B zu haben. Ja, also darum geht es mir nicht. Ja, aber doch einmal so die eigene Komfortzone zu verlassen und zu sagen, okay, jetzt riskiere ich mal was, jetzt suche ich mal ein bisschen Abenteuer und genau, haben nicht nur das all-inklusiv super barrierefreie Modell, sondern ja, ich riskiere auch mal was. Also das, ich habe schon immer wieder Botschaften zum Thema Inklusion drin, also für Menschen ohne Behinderung, aber mir ist es schon auch immer wieder ein bisschen darum gegangen, Menschen mit Behinderung ein bisschen herauszufordern und zu sagen, riskiert mal was. Genau, es lohnt sich.
Ja, glaube ich. Und der Buchmarkt, würdest du sagen, dass der irgendetwas diesbezüglich hergibt?
Ja, wenig. Also es gibt schon, es gibt schon Leute, die das machen und darüber schreiben, aber ganz, ganz wenige. Und ich habe aber mittlerweile schon festgestellt, es ist schwierig, sowas dann auch zu positionieren, ja. Weil Leute, die Abenteuerliteratur lesen wollen, die wollen halt nicht unbedingt eine Inklusionsmessage dazu. Und Leute, die Inklusionsliteratur lesen wollen, gibt sowieso wenige, ganz abgesehen davon. Aber die wollen halt dann irgendwelche Sachbücher über Inklusion lesen, ja. Also, ja, genau. So ein bisschen so eine mit der Positionierung war es dann nicht ganz so einfach immer.
Okay, interessant. Aber vielleicht ist ja dein Thriller gerade so ein Kompromiss, weil, wie du ja vorhin schon gesagt hast, das ist jemand, wo die Behinderung oder der Rollstuhl gehört dazu, aber nicht ausschlaggebend, sondern das ist ein Normalitätsmerkmal.
Genau, da habe ich mich aber dann ein Stück weit dahin entwickelt auch, würde ich sagen. Das war jetzt bei meinem ersten Buch sicher noch nicht. Das ist bei meinem Thriller mit Alex Hoffmann im Rollstuhl sicher schon sehr. Was ich jetzt auch angefangen habe, ich habe jetzt 6 Kurzkrimis geschrieben für eine Anthologie, die nochmal dasselbe Thema nochmal haben. Also da geht es um Menschen mit Behinderung, aber es geht nicht um dieses Inspiration-Porn-Thema, oh, die sind so inspirierend, und auch nicht um Mitleidsthema, sondern die Behinderung ist Teil ihrer Wirklichkeit. Und die Tatsache, dass die Gesellschaft Menschen mit Behinderung oft gar nicht wirklich sieht, sind Teil des Krimi-Plots quasi. Also es gibt so ein Wort dafür, Ableismus nennt sich das, die kennen manche vielleicht nicht, aber das ist einfach Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, weil man sie nicht ganz wahrnimmt mit ihren Fähigkeiten und Stärken und Schwächen. Und das ist bei diesen Inklusionskrimis, die ich jetzt geschrieben habe für meine Kurzgeschichte, so immer der Hauptplotpunkt. Ja? Also die Gesellschaft übersieht etwas, weil das Opfer oder der Täter oder auch der Zeuge eine Behinderung hat, die einfach von der Gesellschaft übersehen wird oder etwas wird davon übersehen. Aha. Und das ist, ich habe das jetzt mal genannt, Inklusionskrimis. Die gibt es, glaube ich, auch noch nicht. Aber auch da war mir das Anliegen, ich will primär einen guten Krimi schreiben. Und wenn man dann genauer hinsieht oder ein zweites Mal drüber nachdenkt, dann merkt man, okay, keine Ahnung. Um ein konkretes Beispiel zu nehmen, da wird in einem Wohnhaus für Menschen mit Behinderung wird jemand umgebracht. Der Täter ist jemand, der dort wohnt, also auch ein Mensch mit Behinderung, mit Down-Syndrom. Es war ein Mord aus Leidenschaft, aber die Polizei sieht das nicht, weil sie das Motiv nicht sieht, weil sie sich denkt, Menschen mit Behinderung, die haben gar keine Leidenschaft, die können doch gar nicht wirklich lieben, die sind doch wie Kinder und die haben gar keine echten Beziehungen und die haben gar keine echten Gefühle und darum sehen sie das Motiv nicht, obwohl es offensichtlich ist. Aber die Ermittler sehen das nicht, weil sie Menschen mit Behinderung nicht als vollwertige Menschen wahrnehmen.
Okay, ja, super spannend. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine ganz andere Perspektive einem eröffnet, wenn man einfach mal so ein Werk liest, weil es dann ja auch wiederum, also es eröffnet einen. Also Literatur ist ja so ein, eigentlich Literatur ist ja etwas ein Augenöffner. Und wenn man dann so ein Werk dann liest, dann glaube ich, dass man Dinge, okay, das kann ja auch so sein. Und vielleicht hinterfragt man da auch seine eigenen Barrieren im Kopf, seine eigenen, ja, Filter, die man dann an hat. Und das ist, vielleicht das ist so ein bisschen dieser Aha-Moment, dieser Lerneffekt im Endeffekt, der
ja, auch mit hingeht. Genau, du sprichst einen wichtigen Punkt an, das ist das, was ich zumindest versuche. Der Leser, die Leserin soll quasi in dieselbe Falle tappen wie die Ermittler in dem Buch. Der Leser selbst hat irgendwie auch nicht, also der sieht die Lösung auch nicht, weil er vielleicht dieselben Denkmuster hat wie der Ermittler im Buch, weil die ja in der Gesellschaft vorhanden sind, ja. Und das wäre halt ein Stück weit das Ziel, dass man sich am Ende vielleicht ein Stück weit ertappt fühlt und sich denkt, oh ja, stimmt eigentlich, ja, habe ich einfach so gar nicht gesehen.
Finde ich wirklich gut, dass du dich damit auseinandersetzt und dass du etwas darüber, also dass du diese Genre, so ein Genre-Mix im Endeffekt auch dann betreibst. Ich weiß, ich will noch nicht so viel spoilern, das kommt, wird irgendwann noch veröffentlicht. Ich hatte aber ein Gespräch mit einer Person geführt, ich versuche das so neutral wie nur irgendwie zu halten, und ich weiß, dass diese Person hat ein Fantasy-Werk verfasst. Und in diesem Fantasy-Werk kommen auch Menschen mit auch mit irgendeiner körperlichen oder geistigen Einschränkungen vor, und die erlebt dann auch ein ganz spezifisches Abenteuer. Und da war auch halt diese Eigenschaft oder wie auch immer man das nennt, war etwas Besonderes, weil es in dieser Fantasy-Welt, da waren alle irgendwie allglatt, um es mal platt auszudrücken. Ja. Und man hat dann so auf das Besondere geachtet. Und für die Person aber war das halt nichts Besonderes, weil die Person lebte halt schon Ewigkeiten so. Und aus diesem Ganzen heraus hat sich dieser Plot dann so weiterentwickelt. Und das ist natürlich auch so etwas. Du ertappst als Leser, liest du das und denkst dir, okay, ich hätte exakt den gleichen Fehler gemacht. Und das ist, glaube ich, auch das, was du dann da bezweckst. Das finde ich schon schön, finde ich spannend und finde ich sehr, sehr gut. Also, ist das auch im Self-Publishing oder hast du da einen Verlag?
Ja, da suche ich auch gerade einen Verlag. Okay. Also ich, mein Ziel ist schon, also auch für meinen Thriller-Verlag zu finden eigentlich und jetzt auch für diese Anthologie, nennt sich Mord All Inclusive übrigens, Krimis über Menschen, die man nicht wirklich sieht als Untertitel, also zumindest mal mein Plan. Da suche ich, also die spielen auch in Innsbruck, weil das ein Stück weit auch meine Wirklichkeit ist als Mensch mit Behinderung. und spiegeln auch ein bisschen die Stadt. Und da bin ich im Moment noch optimistisch, dass ich vielleicht einen Innsbrucker Verlag dafür gewinnen kann.
Ich drücke dir dafür auf jeden Fall die Daumen. Ich habe noch ein, zwei Fragen, habe ich tatsächlich noch an dich. Und zwar, mich würde noch interessieren, gibt es ein Buch oder eine Person, das dich persönlich geprägt hat?
Ja, Bücher sind sicher eher klassische Krimi- und Thriller-Literatur. Also ich lese Thriller, glaube ich, seit ich 10 oder 11 Jahre alt bin. Meine Mutter noch mal genau fragen, aber ich habe ganz früh angefangen, wirklich schon Romane und Thriller zu lesen. Ich glaube, der allererste Thriller, den ich gelesen habe, an den ich mich erinnere, oder einer der allerersten, war von Ken Follett, Die Nadel. Und Ken Follett liebe ich als Autor einfach auch sehr. Also dann habe ich vom Anfang an gelesen und ich finde, Die Säulen der Erde ist eines seiner stärksten Bücher, lese ich immer wieder gern. Genau. Also John Grisham habe ich auch sehr früh nach Lesen angefangen. Also ich lese schon sehr viel so klassische Spannungsliteratur. Genau. Und genau, im Moment lese ich total gern Bernhard Eichner. Ja, einer der größten im deutschsprachigen Raum im Moment, glaube ich. So, wobei ich habe dann am Anfang ein bisschen gekämpft, weil ich habe immer ein bisschen versucht zu schreiben wie er, habe aber gemerkt, das ist nicht mein Schreiben. Und dann war ich da beim Schreiben von meinem eigenen Thriller immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich wollte anders schreiben, als ich natürlicherweise schreibe. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das überhaupt gemerkt habe und dann auch, glaube ich, schon meine eigene Stimme gefunden habe. Aber das war so, mich haben die Thriller von Bernhard Eichner so beeindruckt, dass ich unbedingt so schreiben wollte wie er. Und das geht halt nicht. Ja, man kann nur so schreiben, wie man selbst ist. Und das hat ein bisschen gedauert dann.
Das glaube ich. Wie würdest du denn deinen Schreibstil eigentlich beschreiben?
Wahrscheinlich so, wie ich selbst bin. Durchaus pragmatisch, eher schnörkellos. Also ich bin kein Freund von langen Beschreibungen. Ich mag das auch beim Lesen nicht. Ja, wenn jemand einen Raum betritt und dann ist da erstmal 2 Absätze lang, die beschreiben, wie der Raum aussieht, denke ich mir, ja, danke, reicht schon. Also da hätte ein Satz genügt, so quasi. Bin dann vielleicht manchmal zu nüchtern, haben mir zumindest Testleser schon gesagt. Aber eben, ich bin sicher eher klar, nüchtern, sehr storygetrieben. Bin sicher jemand, der immer darauf schaut, dass der Plot weitergeht. Genau, also eher höheres Tempo, weil ich das auch beim Lesen gern mag. Und dann ein Stück weit immer diese Gratwanderung zu finden. Okay, wie gebe ich meinen Figuren dann trotzdem Tiefe? Wie schreibe ich trotzdem Reflexionen von Figuren, dass man sich mit den Figuren trotzdem identifizieren kann? Das ist sicher das, womit ich immer wieder ringe. Aber ja.
Aber auch schon spannend. Wie gehst du da eigentlich vor? Bist du da auch so ganz stringent? Hast du dir eine Idee im Kopf und dann schreibst du es einfach runter? Oder hast du da dir irgendwie ein Excel-Dokument oder ähnliches gemacht? Wie gehst du da vor?
Ich bin normalerweise kein sehr strukturierter Mensch in meinem Alltag und in meinem Leben. Aber was meine Plots angeht, habe ich gemerkt, hilft es mir enorm, wenn ich mir die vorher schon relativ detailliert überlege, dann auch schon eine Art Szenenplan mache, damit ich mir überlege, wo sind die Höhepunkte, wo sind Wendungen, wo passiert ungefähr was. Das kann sich dann während dem Schreiben noch einmal ändern. Dann muss ich quasi, wenn ich bei der Hälfte merke, das entwickelt sich in eine andere Richtung, muss ich halt die zweite Hälfte nochmal umplanen. Aber mir ist es schon sehr wichtig, den Plan vorher verschriftlicht zu haben.
Okay, aber auch schön. Also so wie Menschen vielfältig sind, so sind Menschen, so sind AutorInnen auch vielfältig. Finde ich auch schön, schön. Wenn man jetzt mehr von dir lesen will, von dir wissen will, du hast von deinem Newsletter hast du gesprochen. Wo findet man dich?
Genau, also im Internet grundsätzlich bin ich ganz viel unterwegs als Rolling Zone, so wie die Rolling Stones, nur mit Zone. Das Wortspiel ist tatsächlich von meinem Cousin entstanden. Vor 15 Jahren oder so haben wir uns mal getroffen und haben irgendwie geredet über Rollstuhl und so. Also ich sehe das ja normalerweise eh relativ locker und er hat auch einen ähnlichen Humor wie ich. Und irgendwann hat er gelacht und hat mich angesehen und hat gesagt, dein Papa hat ja jetzt einen Rolling Zone. Und ich habe das so lustig gefunden, dass ich seitdem im Internet ganz oft, also auch auf Twitter oder auf Blue Sky und so ganz oft unter dem Namen Rolling Zone auftrete. Genau, ansonsten Newsletter, hast du eh schon angesprochen.
Okay, aber ich finde die Geschichte dahinter finde ich sehr charmant. Also ich müsste gerade wie ich grinsen und lachen. Also die Vorstellung finde ich großartig. Kommen wir noch zu einer so einer bisschen ja halb politischen Frage. Ist es so, oder eher deine persönliche Meinung vielleicht dazu? Wenn du dir die in die Zukunft blickst, also du guckst die politischen Veränderungen, die überall aktuell anstehen und die sich verändern, was wünschst du dir vielleicht in den nächsten, sagen wir mal so 10, 15 Jahren für dich als Autor, aber auch so gesellschaftlich beim Thema Inklusion.
Ja, für mich als Autor wünsche ich mir natürlich, dass ich den ersten Bestseller lande. Na, mir geht es tatsächlich darum, dass das Literatur von mir gelesen wird und zum Nachdenken anregt. Also eben diese Möglichkeit, jetzt in Schulen zu gehen und da etwas von meinem Buch vorzulesen und dann aber über das Thema Inklusion zu reden, das ist schon das, worum es mir zentral auch geht als Autor. Was die Politik angeht, ich meine, unabhängig von den politischen Entwicklungen, ist mein größtes Thema oder auch unser größtes Thema bei der Familienberatungsstelle Integration Tirol schon das Thema inklusive Bildung. Also die UN-Behindertenrechtskonvention sagt, jedes Kind hat das Recht auf eine inklusive wohnortnahe Schulbildung. Wir sind davon überzeugt, inklusive Bildung ist für alle möglich und alle Kinder mit Behinderung haben ein Recht darauf. Und dahin sollte sich die Gesellschaft entwickeln. Was aber leider oft gemacht wird, weil es der einfachere Weg ist, ist ein Sonderschulwesen aufrechtzuerhalten oder sogar auszubauen mit der Begründung, ja, aber manche Kinder brauchen das ja. Ja, nein, vielleicht, ja. Ich will ja nicht sagen, dass wir Sonderschulen sofort alle abschaffen müssen, aber die Richtung, der Weg muss in Richtung inklusiver Bildung für alle gehen, weil es möglich ist und weil es gut letztendlich tatsächlich für alle Kinder ist, sagen alle bildungswissenschaftlichen Studien. Und das wäre, wenn ich jetzt wirklich ein politisches Thema hätte, was ich heute ändern könnte, dann würde ich sagen, dass einfach das Thema inklusive Bildung das Leitbild für die Bildungspolitik sein sollte.
Das würde ich so unterschreiben. Also das ist ein richtig, richtig schönes, unfassbar wichtiges Thema. Also ja, kann ich hundertprozentig so unterschreiben. Roman, kommen wir zur letzten Frage. Auch wenn ich mich sehr gerne noch länger mit dir unterhalten, aber ich möchte deine Zeit auch nicht überstrapazieren. Was dürfen wir denn als Lesende ja von dir noch so in der Zukunft auf dem schriftlichen Werke, auf dem schriftlichen Marke noch erfahren?
Naja, mein erster Thriller ist ja als Auftakt einer Serie gedacht. Also Alex Hoffmann ermittelt, wird auf jeden Fall mindestens 5 Bände haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil da geht es auch um eine übergeordnete Story. Also Alex Hoffmann sitzt im Rollstuhl aufgrund eines Autounfalls, aber er vermutet, dass das kein Unfall war. Und im Laufe der ersten 3 Bände kommt er drauf, dass das ein Anschlag auf ihn war, weil er im Zuge seiner Ermittlungen, also er war vorher investigativer Journalist und er ist im Zuge seiner Ermittlungen einem kriminellen Netzwerk zu nahe gekommen und die wollten ihn ausschalten. Und diese Hintergrundstory wird sich über die ersten 3, 4 Bände entwickeln. Also da kommt auf jeden Fall mehr. Je nachdem, wie die Verlagssuche ausgeht, werde ich Alex Hoffmann auf jeden Fall Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres selbst veröffentlichen, wenn ich keinen Verlag finde. Die Anthologie Mode All Inclusive werde ich hoffentlich auch dieses Jahr schon rausbringen, entweder mit Verlag oder im Self-Publishing. Das ist auch mindestens als zweibändiges Werk geplant. Also da werde ich danach einen zweiten Band mit weiteren Kurzkrimis veröffentlichen. Und als drittes, ich habe, seit ich angefangen habe, wirklich so viele Schreibprojekte oder Ideen bekommen für mich, die auf meiner Liste stehen. Das heißt, also für mich, ich werde im Moment in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch genug zum Schreiben haben, habe ich das Gefühl.
Okay, das ist richtig, richtig gut. Also ganz ehrlich, ich freue mich drauf, wenn dein Werk von Alex Hoffmann, wenn das veröffentlicht wird, weil das klingt unfassbar spannend und ich mag es, wenn es so übergeordnete Storyparts gibt, die sich so weiterentwickeln und auch, ja, also das klingt in der Vorstellung richtig, richtig gut und dass es nicht so mit so einem, ja, mit der Faust ins Gesicht auf irgendwas draufgehauen wird, sondern dass das Ganze so ein bisschen subtiler auch ist. Das klingt schon richtig, richtig spannend. Und da darfst du mich gerne auch dann irgendwie anschreiben und sagen, wenn dein Werk veröffentlicht ist, dann werde ich bestimmt da mal reinschauen.
Ja, gern. Und wie gesagt, also in meinem Newsletter, da teile ich wirklich auch so meinen Weg als Autor, weil ich habe ja auch erst angefangen, da teile ich Erfolge und Rückschläge, sage ich mal, versuche ein bisschen was von mir zu erzählen, aber eben auch Leseproben oder es geht über diese Barrieren im Kopf-Serie immer wieder ums Thema Inklusion. Genau, also das ist etwas, wo ich alle 2 Wochen ein bisschen Leute mitnehme auf meine Autorenreise, ich würde es mal so sagen.
Sehr schön. Wie gesagt, alle Links dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Roman, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, mit dir über dein Thema, über deine Autorenreise quasi ein wenig zu sprechen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine persönliche und für deine berufliche, autorische, das ist kein richtiges Wort, aber für deine Autorenreise auf jeden Fall.
Dankeschön, danke Ben. Danke auch für die Einladung.
Sehr gerne. Tschüss.
Ciao. Das war das Gespräch mit Roman. Er ist Autor und Inklusionsaktivist. Im Internet findet man ihn unter dem Handle Rolling Sohn. Alle Links dazu habe ich dir auch in die Folgenbeschreibung gepackt. Und an dieser Stelle muss ich mich noch einmal bei dir und auch insbesondere bei Roman entschuldigen, dass ich in einer Passage nicht ganz so aufmerksam war und ihm die gleiche Frage zweimal gestellt habe. Das ist mir sichtlich unangenehm gewesen, das hast du ja auch hoffentlich mitbekommen. Das sollte nicht passieren, aber ja, ich bin auch nur ein Mensch und manchmal passiert es halt. Deswegen vielen Dank an Roman, dass er das so über sich ergehen lassen hat und dass er trotzdem weitergemacht hat. Ich hoffe, du hattest Freude mit dem Gespräch und wenn du magst und noch weitere Interviews hören möchtest, dann abonnier doch den Podcast. Dann verpasst du auf keine Folge und ja, wer weiß, mit wem ich demnächst mal sprechen darf. Erst einmal vielen Dank, dass du bis zum Schluss gehört hast und ja, wir beide hören uns morgen wieder. Dann habe ich wieder ein neues Hörspiel für dich. Bis dahin, hab noch einen wunderbaren Donnerstag. Ciao.